In der letzten Predigt begegnet uns Jesus als der müde und durstige Gott. Und heute als ein Mensch, der von Menschen verurteilt wird und als Gott sich dazu herablässt, sich zu legitimieren. Also die Juden, die hatten den Jesus ja schon längst im Visier. Hatte er doch kürzlich sämtliche Händler aus dem Tempel herausgetrieben. Und jetzt hat er auch noch den Sabbat gebrochen. Allein das war schon ein todeswürdiges Vergehen. Und der Gipfel war, dass Jesus sagte, Gott sei sein Vater und er dann natürlich der Sohn. Jetzt trachteten die Juden noch viel mehr danach, Jesus zu töten. Also wenn wir uns die Personengruppen, die dann im Predigtext vorstellen vom geistigen Auge, da hatte Jesus die Juden als Gegenüber. Und der Text sagt bewusst, die Juden als Volk, also nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten oder Priester, die Juden. Und die haben das Todesurteil über Jesus verhängt. Sie begehrten regelrecht, diesen Jesus zu töten. Die Messer waren gewetzt. Jesus stellt sich ihnen und spricht zu ihnen. Und diesmal ist es kein Gespräch, so wie mit Nikodemus oder der Samariterin. Nein, es ist ein Monolog. Und wir erfahren nicht, wie die Juden darauf reagierten. Jedenfalls ist immer die Rede von Sohn und Vater. Und wenn Jesus das sagt, war den Juden klar, er meint sich und Gott. Die nächsten Verse, die werde ich mal kurz streifen. Da sagte Jesus ihnen, ich mache eigentlich nur das, was der Vater mir zeigt und was er mir sagt. Auf gut Deutsch, Gott hat mir den Auftrag gegeben, den Sabbat zu brechen. Außerdem hat er das Gericht vollständig an mich abgegeben, damit die Menschen mich ehren. Und da stellt er erstmal die Positionen klar. Ihr Juden, ihr seid ja gar nicht in der Position, mich zum Tode zu verurteilen. Wenn hier einer Urteil spricht, dann allein ich. Und jetzt verrate ich euch was. Und diesen Vers lese ich vor. Ich denke auch, er ist manchen bekannt. Da sagt Jesus ihnen, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und wer ein bisschen Ahnung vom deutschen Rechtssystem hat, fragt sich, was ist denn das für ein Richter, der schon vor der Verhandlung das Urteil weiß, ich möchte eigentlich zum Leben das Urteil sprechen. Und dann gibt er Tipps, hey, wer mich kennt, der kennt den Vater und der kommt ja gar nicht in das Gericht. Der bekommt das ewige Leben gleich pauschal. Also mit der richtigen Beziehung zum Richter muss man gar nicht ins Gericht. Die deutsche Rechtsprechung funktioniert da anders. Es ist eben Gottes Gerechtigkeit. Ist so, sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind voller Leben, voller ewigen Leben. Und unser bevorzugtes Urteil ist Leben für den Angeklagten. Und hier mache ich mal einen Einwurf und möchte mit euch der Frage nachgehen, nein, ich stelle sie euch mehr. Ihr bekommt heute viele Fragen gestellt, ne? Aber die Frage, wie denkst du über das Leben? Dieses deutsche Wort Leben, wie füllst du es? Mal eine kleine Geschichte. Ich habe ja da oben in Hessen so Pilgerwanderungen durchgeführt und da war mal ein Kirchenvorstand dabei. Und jetzt ist ja leider in Hessen mit der Kirche echt nicht mehr viel da. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn einer Kirchenvorstand ist, hat er Leidenschaft, doch auch noch Ahnung. Und dann kann ich bei der Wanderung das Thema Gott und Schöpfung mal so richtig vertiefen. Wir waren so unterwegs und er erklärte mir, weißt du was, wir können eigentlich weiter so machen. Klima erhitzen, CO2 ausstoßen, Plastik verteilen und so weiter. Macht nichts. Gott löst das schon. Also ich habe keine Verantwortung, das macht alles Gott. Nun gibt es ja, weiß nicht, ob ihr das wisst, die amerikanische Theologie, die sagt, Umweltschutz ist überflüssig, Gott macht eh alles neu. Bis dahin, wir haben den Auftrag, diesen Planeten auszuplündern und in Dollars zu verwandeln, denn in Christ erkennt man dann, dass er viele Dollars hat. Also ich wusste nicht, denkt der so? Da wollte ich ein bisschen nach. fragen, also nicht gleich dagegenhalten, hinhören. Ein Stück des Weges weitergehen, was er noch so alles sagt, versuchen zu verstehen. Habe ich ein bisschen nachgehakt und dadurch überzogen. Sagte ich, nur gut, wenn jetzt der ganze Planet aufgeheizt ist, atomar verstrahlt und alles voller Plastik, dann kann ja eigentlich nichts mehr leben. Und wir waren beim Thema Leben. Der sagte mir, macht überhaupt nichts, dann entstehen völlig neue Lebensformen. Und dann sagte er, wenn dann die Menschheit ausgestorben ist, Punkt, 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 und wenn ich das höre, dann weiß ich, wir haben das Evangelium verlassen. Aussterben der Menschheit? Seltsam. Dann macht Gott das neu und wenn wir den Planeten nicht mehr beleben können oder diese Lebensformen, ist wurscht, dann entsteht das Leben auf einem anderen Planeten. Wir waren am Ende des Weges, waren tatsächlich auch auf einer Schutthalde von einem Schieferbergwerk und ich sehe ihn immer noch lamentieren, er hörte mir überhaupt nicht mehr zu. Ich habe von der neuen Schöpfung reden wollen, das war kein Thema für ihn. Das Leben irgendwo, das blockt einfach immer wieder auf. Das Leben. Wenn der Mann Gott sagte oder das Leben, war es eigentlich dasselbe. Und er wusste ja nicht, dass er sich bei einem Philosophieprofessor, den Herrn Hegel, bediente. Der war so ab 1800 Philosophieprofessor. Mal kurz zu dem was, ne? Zu sein, also die in der Vorlesung gehört haben, haben schon gesagt, den kann man nicht verstehen, aber irgendwie haben sie ihn dann doch verstanden. Gott war bereits weggedacht. Und Herr Hegel meinte, wir brauchen aber so ein allmächtiges Wesen. Wir Menschen, jetzt wenn Gott weg ist, dieser christliche Gott, brauchen wir doch was. Und er nannte es den Weltgeist, der ist die Liebe und das Leben. Und ich meine, heutzutage können wir uns zumindest mit jedem deutschen Staatsbürger über Liebe unterhalten, über Leben unterhalten, nur ist der Gedanke dann oft so nicht, Gott ist das Leben, sondern das Leben ist Gott. Irre. Und natürlich ist es ein Weltgeist, der sich überall weiterentwickelt, der überall aufploppt und das heißt auf einem anderen Planeten. Na, so weit hat Herr Hegel nicht weitergedacht. Nur fand ich es interessant, so um 1800 eine Theorie und jetzt begegne ich mitten im Wald einen Menschen, der nimmt es als Allgemeinbildung. Das Leben ist irgendwas, das irgendwie aufploppt. Später kam mir der Gedanke hinzu, es gibt nichts, auch keinen Weltgeist, auch nicht die Vernunft, der Mensch ist Gott. Also, dass dein Leben Leben genannt wird, dafür bist du verantwortlich. Und wie du es füllst, mit welchen Dingen auch immer, es ist deine Sache. In dir ist Potenzial, das musst du aktivieren, entfalten. Wenn es nicht gelingt, Pech gehabt oder selber schuld. Also versuchen wir auch viel zu erleben. Diese Zeit, die wir haben, mit Erlebnissen voll zu stopfen, um festzustellen, ich lebe. Oder gibt es andere Möglichkeiten? Ich frage hier, wie denkst du über das Leben? Wenn du sagst, jetzt, ich lebe, wie fühlst du diesen Begriff? Etwas, das du hast oder dem du noch hinterherrennst, ständig Ausdruck verleihen musst? Als würde Jesus diese ganzen Überlegungen abwürgen, sagt erstmal, stell mir klar, wir reden hier vom ewigen Leben. Und das gibt's nur bei mir. Ein Leben, das der Tod keine Macht über euch hat, Aussterben der Menschheit, Flausen. Das gibt's nur bei mir. Und wisst ihr was, sagt Jesus, ich bin voll davon. Und wer zu mir kommt, der bekommt das ewige Leben. Jeder. Klare Ansage. Und nun ist es also allgemein, und ich habe von diesem Mann auf der Pilgerfahrt erzählt, jetzt wendet sich Jesus direkt an die Juden. Er legitimiert sich und sagt ihnen, was er, der Richter, über sie denkt. Und dabei beginnt er, und das kommt leider in der deutschen Übersetzung nicht so raus, er beginnt drei Sätze mit Ich, da steht dieses Ego, später im Johannesevangelium sagt er, ich bin, und im Text drei Sätze mit ich aber nehme kein Zeugnis von einem Menschen, ich aber habe ein größeres Zeugnis, ich aber kenne euch. Nun lese ich den Text aus dem Johannesevangelium. aus dem 5. Kapitel, die Verse 31 bis 47. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, das er von mir gibt. Ihr habt ja zu Johannes geschickt, und er hat die Wahrheit bezeugt. Ich aber nehme kein Zeugnis von einem Menschen, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Johannes war ein brennendes und scheinendes Licht. Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Ich aber habe ein größeres Zeugnis als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annimmt? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt. Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? In unserem Haushalt gibt es viele Produkte, die haben ein Zertifikat. Möbel sind nachhaltig, das Fleisch ist nach irgendeinem Tierwohl gemacht oder es ist mit Bio zertifiziert, tierfreundlich und so weiter. Was hinter den Begriffen Natur oder nachhaltig steckt, ist eine Interpretationssache. Kann jeder so auslegen, wie er möchte. Und oft werden die Experten, die diese Siegel vergeben, vom Hersteller bezahlt. So ein Gütesiegel, bei dem sich der Hersteller selber zertifiziert. Was gilt's? Und auch Jesus, wenn ich von mir selber zeuge, gilt das ja nichts. Allerdings gibt es den ultimativen Zeugen schlechthin. Was der über mich sagt, das ist wahr. Und da braucht er gar keinen zweiten Zeugen. Und dann spricht er sie an und sagt, ihr habt doch den Johannes befragt. Und ehrlich, dieser Johannes, der Täufer, der war eine brennende, scheinende Lampe. Also ein Gefäß, das Licht weitergab. Und das Licht, das er gab, das hat euch ja zum Frohlocken gebracht. Ihr wart ja richtig glücklich bei ihm. Doch zum einen habt ihr das nur eine kurze Weile in Anspruch genommen. Und habt ihr gesagt, langt wieder. Und zum anderen will ich mich ja gar nicht auf Johannes berufen. Ist ein Mensch. Und dann schiebt er ein, ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Und der Satz, der ist beim Übersetzen erstmal so daneben, aber das sagt die Grundbedeutung. Und wir können uns vorstellen, hier sind die Juden, die Jesus töten wollen. Und Jesus spricht zu ihnen mit einer Intention. Ich will diese Leute, die mich töten wollen, retten. Ich will ihnen ewiges Leben geben. Und wenn sie eine kleine Weile bei Johannes waren, vielleicht verbringen sie ja dann auch eine kleine Weile mit Jesus. Hören hin, gehen ein Stück des Weges mit ihm, bleiben und lassen sich retten. Wer weiß. Und Jesus weiter, sehr viel aussagekräftiger als Johannes, das sind die Werke, die ich tue. Mein Reden, mein Tun, mein ganzes Leben. Und das alles zeigt, dass mich der Vater gesandt hat. ich also sein Stellvertreter bin. Und jetzt zu euch. Er sagt ihnen, ihr habt niemals Gottes Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Kennt ihn ja überhaupt nicht. Ihr nehmt die Schriften, ihr forscht richtig regelrecht drin, ergreift sie, ergründet sie, lest genau die Schrift, legitimiert mich. Und dass Gott mich gesandt hat, versteht ihr nur, wenn ihr mir glaubt. Gott spricht durch Jesus, wer Jesus glaubt, glaubt Gott. Moment, Jesus. Halten wir mal fest. Dass du Jesus, Gottes Sohn bist, bezeugt der Vater und die Schrift. Und das versteht nur derjenige, der dir glaubt. Es gibt also keine objektive, unabhängige Instanz oder Zeugen, sodass du da bist und da ist Gott und der sagt, ja, ja, dieser Jesus da, den könnt ihr schon für wahr halten. Nein, Gott sagt uns das nicht direkt. Es gibt auch keine NGOs oder Ausschüsse, die man extra befragen könnte. Alles läuft über dich, Jesus. Und den Juden ging es nicht anders, wie jeden Menschen, wenn er auf Jesus trifft und ihn noch nicht kennt. Es gilt, ihn kennenzulernen, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, dass er das Leben gibt, es zu riskieren, dass Jesus kein Verführer ist, der nur die Kohle will oder Machtgelüste auslebt, ein Gott, der eine Art Schlachtopfer braucht, nein, sondern dass er wirklich das ewige Leben gibt. Ihm zu glauben. Es gibt keine unabhängige Instanz, die dir erklärt, ja, ja, der Jesus ist wahr. Du musst hingehen, kennenlernen, glauben. Geht nicht anders. Wer ihm vertraut, hört ihm zu, tut die Werke, die er sieht, die er ihm gibt. Und dadurch ehren wir Jesus. Aber was sagen dann die Leute? Wenn wir plötzlich komplett anders reden, denken und tun, und genau das war ja auch das Problem der Juden. Zuerst haben sie Jesus enthusiastisch verfolgt und seinen Tod gefordert. Und nun sollten sie sagen, hä, der Jesus, der hat ja doch recht damit, dass er den Sabbat gebrochen hat. Das würde Ärger geben. Oder auch nicht, vielleicht würden ja alle Juden im Tempel darauf hören und dann Jesus ehren. Vielleicht ergreift diese neue Botschaft die anderen. Jesus jedenfalls erwartete, dass seine Zuhörer ihn ehrten. Das bedeutet, ihn so zu lieben, wie man nur Gott lieben kann. Jesus kam im Namen Gottes und jedermann konnte seine Liebe zu Gott dadurch ausdrücken, dass er Jesus diese Liebe erwies. So leidenschaftlich, wie sie ihn verfolgten, so leidenschaftlich sollten sie nun an ihn glauben. Umkehr um 180 Grad. Buße. Ich aber kenne euch. Ihr habt nicht die Liebe des Vaters. Ganz klar, sie wollten Jesus ja töten. Hinzu kommt, ihr fürchtet und ehrt mehr Menschen mehr als Gott. Wie soll das dann funktionieren, dass ihr mir glauben könntet? Und zuletzt verwies Jesus noch auf Mose. Und Mose schreibt von Jesus, daher gilt, wer Mose glaubt, macht, was Mose sagt und glaubt Jesus. Und Jesus zu den Juden, weil ihr Mose nicht glaubt, wird er euch verklagen und ich bin der Richter. Ihr setzt auf Mose eure ganze Hoffnung und glaubt ihm nicht. Wie werdet ihr dann meinen Worten glauben? Und der Text endet mit einer Frage, die ich umformuliere, weil wir wissen im Endeffekt nicht, wie der Gelähmte am Schluss reagierte. Es gibt oft Berichte, die Samariter glaubten ihn, Jesus, nach dem Weinvermehrung glaubten die Jünger an ihn. Hier steht nichts, dass dieser Mann glaubte. Und auch hier geht es offen aus, Jesus stellt eine Frage und entlässt die Zuhörer oder Leser mit dieser Frage. Und ich schreibe sie um, wirst du, Jesu, Worten glauben. Jesu, Worten glauben. Also, ich meine, nicht nur die Bibel für wahr halten, sondern auch tun, was sie sagt. Fragen wir nochmal, wie denkst du übers Leben? Wann lebst du? Wenn du die Rente erreicht hast, da komme ich immer wieder darauf zurück, das wurde in meiner Generation irgendwie so vermittelt eine Zeit lang, du lebst erst richtig, wenn du die Rente hast. Und da dachte ich mir, was bin ich dann vorher, ein Zombie oder was? Und ich lebe noch nicht, ich bin nur noch jung. Außerdem geht dieses Rentendatum immer weiter nach hinten. Ne? Aber André, wenn du die ganze Welt gesehen hast, oder wenn sich bei dir Work-Life-Balance eingespielt hat, oder du einen Kick erlebst, sei es auf einem Konzert, sei es bei einem sportlichen Ereignis, irgendwo, dass du merkst, hey, ich lebe, so ein Adrenalinstoß. Und vielleicht sagst du, ich habe das längst erreicht, Work-Life-Balance-Rente, und das halte ich jetzt fest. Und dehnen wir es aus. Wann kann man von einer Gemeinde sagen, dass sie lebt, wenn ganz viel läuft? Denken wir an die Gemeinde in Sardes, wo Jesus sagt, alle nennen dich eine lebendige Gemeinde. Ich sage, du bist tot. Dass Jesus Tod und Leben komplett anders definiert oft, wie wir. Jesus spricht, wer an mich glaubt, der lebt. Und eine Gemeinde, in der Mitte Jesus Christus ist, die lebt, die hat das ewige Leben. Geht gar nicht anders. Wer mich kennt und tut, was ich sage, der ehrt mich und lebt ein ewiges Leben. Und dieses ewige Leben, natürlich, es drückt sich durch Taten aus, es wird gelebt. Der Geheilte stand auf, nahm sein Bett und ging. Und aufstehen, das machen wir jeden Tag, was völlig normal ist, nichts Großes. Aber aufstehen war in der Sache für den Mann eine große Glaubensfrage. Es müssen nicht die gewaltigen Aktionen sein, wo alle staunen. Gehorsam, in kleinen Dingen oft, zeigt, dass du ewiges Leben hast. Freilich, wenn du viel zu tun hast, keine Zeit hast, auf Jesus zu hören, ihr wisst schon, die Stille vor Gott, die stille Zeit, Zeit zum Hören, weil du dem Leben ständig nachrennst, ja, dann wirst du dem Leben eben nachrennen, anstatt bei Jesus es zu empfangen. Und ich könnte weiterreden, wisst ihr, ich kann jetzt hier, wie bei der Wahrheit, keine Formel fürs Leben geben. Mach dies, mach das, dann lebst du. Es gilt, lern Jesus kennen. Wenn du ihn hast, hast du das ewige Leben. Es vielleicht zum ersten Mal zu riskieren, so was Verrücktes zu machen oder was, wo du zuerst sagst, kann ich nicht. Aber es ist doch die Frage eher, willst du? Glaube ist keine Frage des Könnens, es ist eine Frage des Wollens. Oder wer länger mit Jesus lebt, wird es bestätigen, die Frage stellt sich immer wieder, ist denn die Glaubenstests, wo der Glaube an die Grenze kommt und wo man vielleicht sagt, will ich weiter mit Jesus leben? Und sagt ja. Nun, so bin ich auch in einem Alter, sehe die Weggefährten. Wenn wir so Klassentreffen alle 5 Jahre haben, dann sieht man, was aus den Freunden von früher oder Klassenkameraden geworden ist. Wie sieht deren Leben aus, wie meines? Und das Dämliche ist, geht es euch vielleicht genauso, man vergleicht. Und dann kommen die Gedanken, Chancen vielleicht verpasst. War es richtig? Wo ich mir dann sage, Moment, ich habe Jesus, der war dabei. Natürlich lebe ich die ganze Zeit. Und wisst ihr, so einen Rückblick zu halten und dann oft in den kleinen Dingen zu entdecken, da war Jesus drinnen. Das ist wunderbar. Und wenn es in der Vergangenheit so war, in der Gegenwart so ist, dann können wir sicher sein, in der Zukunft, solange wir hier auf der Erde sind, wird es auch so sein. Und darüber hinaus. Denn wir haben das ewige Leben. Amen.